ARD.
Sie haben eine halbe Stunde Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, müssen dann so circa 30, 45 Minuten warten und dann können Sie wieder schlafen gehen.
So beschreibt ein Deutscher, der in Israel lebt, wie es abläuft, wenn wieder ein Angriff aus dem Iran kommt. Dazu später mehr.
Donald Trump, der US-Präsident, hat ja den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen und stellt klar, er will den Konflikt um das iranische Atomprogramm ein für alle Mal lösen.
Und Trump hat die Bewohner der iranischen Hauptstadt Teheran aufgerufen zu flüchten. Wir schauen, wie es dort aktuell aussieht.
Morgen startet in Jordanien ein Charterflug für Deutsche, die Israel verlassen wollen.
Und Russland hat die Ukraine und dort vor allem die Hauptstadt Kiew wieder massiv angegriffen. Und das wohl auch mit Streumunition.
Hallo, ich bin Christiane Rüther.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 17. Juni um 16 Uhr. Und wir beginnen mit dem Nahen Osten. US-Präsident Trump hat ja den G7-Gipfel in Kanada überraschend vorzeitig verlassen und auf die Lage im Nahen Osten verwiesen. Weiß man da denn mehr, Christiane?
Der französische Präsident Macron hat am Rande des G7-Gipfels ja gesagt, Trump hätte ein Angebot für einen Waffenstillstand unterbreitet. Und jetzt müsse man sehen, ob Israel und der Iran mitzögen. Trump hat Macron daraufhin öffentlich abgekanzelt und in seinem Online-Dienst geschrieben, Emmanuel versteht immer alles falsch. Und weiter, er hat keine Ahnung, warum ich auf dem Weg nach Washington bin. Es geht um viel Größeres. Etwas kryptisch das alles. Also wir müssen abwarten, was da so kommt. Trump wird aber auch zitiert mit den Worten, er wolle den Konflikt um das iranische Atomprogramm ein für alle Mal lösen. Gleichzeitig schreibt er aber auch, er sei gerade nicht in der Stimmung zu verhandeln.
Ja, der Iran und Israel intensivieren ja im Moment die gegenseitigen Angriffe. Und Trump hat die Bewohner von Teheran aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Wie sieht es in der Stadt aktuell denn aus?
Teheran ist eine Metropole mit normalerweise knapp 9 Millionen Einwohnern und die gleicht mittlerweile einer Geisterstadt. Viele Bewohner sind geflohen, in den Norden, ans Kaspische Meer, in kleinere Städte auf dem Land oder in Richtung der Grenzen. Und seit Tagen kommt es auf den Ausfallstraßen zu langen Staus, an den Tankstellen lange Schlangen. Normalerweise pulsiert auf den Straßen von Teheran das Leben, jetzt herrscht Stille. Einige Supermärkte haben zwar noch geöffnet, sind aber fast leer gekauft, die Wasserversorgung ist unterbrochen und es kommt immer wieder zu Stromausfällen. Dadurch funktionieren natürlich auch keine Klimaanlagen in den Gebäuden und das bei Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Bei den Menschen, die noch in Teheran geblieben sind, herrschen Anspannung, Hoffnungslosigkeit und natürlich auch Angst.
Ja, und jetzt wird ja auch noch eine Cyberattacke auf eine iranische Bank gemeldet.
Genau, betroffen ist die SEPA Bank, eine der ältesten im Iran. Ich habe ja eben schon erzählt, dass es wegen der vielen Menschen auf der Flucht zu langen Schlangen an den Tankstellen kommt. Und das könnte durch die Cyberattacke noch schlimmer werden, denn die Tankstellen sind an das System der Bank angebunden. Man zahlt den Sprit direkt an den Zapfsäulen und das funktioniert offenbar derzeit nicht. Wer hinter dem Cyberangriff steckt, ist unklar.
Wir schauen mal nach Israel. Immer wieder Luftalarm, wenn die nächsten Drohnen und Raketen aus dem Iran auf dem Weg sind. Die Menschen müssen immer wieder Schutz suchen. In Israel leben ja auch viele Deutsche. Christian Erl hat mit zwei von ihnen gesprochen.
Michel Weinberg, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer, schläft aktuell nur in Etappen. Denn in den vergangenen Nächten flogen immer wieder iranische Raketen in Richtung Tel Aviv, wo Weinberg seit 40 Jahren lebt. Die Heimatfront, die Zivilschutzabteilung des israelischen Militärs, warnt per Alarm-App, wenn Angriffe bevorstehen. Dann reißt das Smartphone Weinberg aus dem Schlaf.
Wir werden eigentlich jede Nacht von dieser App geweckt. Heute Nacht zweimal, einmal um 1 Uhr morgens und einmal um 4 Uhr morgens. Sie haben eine halbe Stunde Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, müssen dann so circa 30, 45 Minuten warten und dann können Sie wieder schlafen gehen.
Für Elisheva Bräuning ist diese Situation noch relativ neu. Die 26-Jährige ist orthodoxe Jüdin und lebt erst seit kurzem in Israel. Im Herbst hat sie ihre Heimat Stuttgart verlassen, um ein Jahr lang eine Religionsschule in Jerusalem zu besuchen. Den nächsten Schutzraum zu finden, gehörte aber von Tag 1 ihres Aufenthalts zum Leben dazu. Also auch schon, bevor Israel den Iran am vergangenen Wochenende angriff, sagt sie.
Mir war klar, dass es hier einen Krieg gibt. Mir war klar, dass es Raketenangriffe gibt. Und ja, man möchte eben dann doch schon, solange wie es geht, hier bleiben, solange es relativ sicher ist.
Der aktuellen Lage steht Bräuning zwiegespalten gegenüber. Einerseits müsse sie nun häufiger zum Luftschutzbunker laufen. Andererseits hat sie Verständnis für Angriffe auf den Iran. Ein Land, das mit den Terrormilizen Hamas, Hisbollah und Houthi gleich mehrere Feinde Israels finanziere.
Ich sehe die logische Verbindung dadurch, dass der Iran ideologisch und finanziell diese Terrororganisation unterstützt hat. Und ich sehe, dass es wahrscheinlich gute Gründe gibt, den Iran anzugreifen. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch hinterfragen, ob es gut ist für eine Bevölkerung, einen Krieg weiter zu eskalieren.
Auf der Krisenvorsorgerliste des Auswärtigen Amts steht Bräuning trotzdem noch nicht. Ein Sprecher des Außenministeriums rief am Montag Deutsche in Israel erneut dazu auf, sich auf dieser sogenannten Elefant-Liste zu registrieren. Auf 4000 Namen ist sie inzwischen angewachsen. Michel Weinberg, Geschäftsführer der deutsch-israelischen Außenhandelskammer, steht drauf. Doch auch Weinberg empfindet die aktuelle Lage noch nicht als existenziell bedrohlich, sagt er.
Wissen Sie, ich habe schon so viele Kriege miterlebt, schon so viele Raketenangriffe in den letzten 20 Jahren. Ich bin jemand, der an Statistik glaubt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rakete genau mich bzw. mein Haus treffen wird, die ist sehr, sehr gering.
Tel Aviv verlassen, so Weinberg, würde er nur dann, wenn Israel nicht mehr demokratisch sein sollte.
Wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und dem Iran hat die Bundesregierung jetzt einen Charterflug organisiert, um deutsche Staatsangehörige aus Israel in Sicherheit zu bringen. Und weil der Luftraum über Israel gesperrt ist, müssen Ausreisewillige erst selbstständig nach Jordanien reisen. Bianca Schwarz in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten.
Am morgigen Mittwoch soll der Charterflug für deutsche Staatsangehörige in der jordanischen Hauptstadt Amman starten. In Israel haben sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes bislang rund 4000 Deutsche in eine Krisenvorsorgeliste eingetragen. Im Iran sind es rund 1000. Über diese Liste können die deutschen Botschaften im Notfall schnell Kontakt zu Staatsbürgern in der Krisenregion aufnehmen. Die Behörden unterstützen Ausreisewillige. Es ist aber auch Eigeninitiative notwendig, um nach Jordanien zu kommen. Gerade in Israel leben besonders viele Menschen mit einer deutschen Staatsbürgerschaft. Zu viele, um eine zentrale Ausreisemöglichkeit zu organisieren, erläutert der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken.
Die Anzahl geht in die Tausende, mehrere Tausende. Da kann man nicht irgendwelche Bussammelstellen machen, sondern da wird ein Angebot gemacht. Und Israel ist jetzt nicht so groß. Und die dort wohnen, wissen sie, wie man dann auch über die Allenby-Brücke, die dann über den Jordan geht, wie man dann Richtung Jordanien geht. Also das müssen sie so organisieren.
Die Fahrt über den Landweg von Israel in das benachbarte Jordanien müssen die deutschen Staatsbürger selbst in die Hand nehmen. Der Flug am Mittwoch nach Frankfurt am Main ist kostenpflichtig.
Und natürlich interessiert uns auch die Lage in der Ukraine. In den vergangenen Tagen hat Russland die Angriffe intensiviert.
Der jüngste Großangriff hat in der vergangenen Nacht begonnen und bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv beschossen. Mindestens 14 Menschen wurden getötet und mehr als 140 weitere verletzt. Mehrere Wohnhäuser wurden getroffen, sind ganz oder teilweise eingestürzt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten laufen noch, also nicht ausgeschlossen, dass unter den Trümmern weitere Opfer gefunden werden. Und der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, zeigt in einem Video die Überbleibsel russischer Munition.
Ich bin hier im Ortsteil Nivki. Eine Rakete ist da in ein Wohnhaus eingeschlagen. Glücklicherweise ist hier niemand gestorben. Was wir hier Interessantes gefunden haben, diese kleinen, hohlen Kugeln. Sie gehören zur Streumunition, die hier verschossen wurde. Russland tut alles, damit bei den Angriffen so viele Zivilisten wie möglich sterben.
Der Einsatz von Streumunition ist übrigens international geächtet, denn sie trifft, verwundet und tötet wahllos. Die meisten Opfer stammen oft aus der Zivilbevölkerung.
Und dann ist die Ukraine heute auch noch Hauptthema beim G7-Gipfel in Kanada, auch wenn US-Präsident Trump ja nicht mehr dabei ist. Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu Gast, außerdem NATO-Generalsekretär Rutte. Vermutlich werden die noch verbliebenen G6 neue Sanktionen gegen Russland ankündigen. Einen weiteren Plan, Russland wirtschaftlich zu treffen, hat heute die EU-Kommission vorgelegt.
Genau, und dieser Plan sieht vor, den Import von russischem Gas in die Europäische Union komplett zu stoppen. Konkret soll das von 2028 an so sein, also in etwa 2,5 Jahren. Ab dann soll überhaupt kein Gas mehr von Russland in die EU geliefert werden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Christiane Rüther aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.